Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist Folge 80. Also wir haben ein kleines Jubiläum heute und heute wird es festlich. Weihnachten steht vor der Tür, wisst ihr alle. Und was gehört zu einem guten Weihnachtsessen dazu? Ein Wein. Und nachdem wir im November mit Frank Brunswick darüber gesprochen haben, wie man mit Wein kocht, geht es jetzt heute in erster Linie darum, welchen Wein man zu den klassischen Weihnachtsgerichten trinkt, ja, um den Genuss zu maximieren. Darüber sprechen wir heute und dafür habe ich mir zwei KollegInnen eingeladen und zum einen die Lena Torres-König. Hallo Lena.
Hallo.
Lena ist tatsächlich gerade damit beschäftigt, die Menüauswahl unserer Weihnachtsfeier festzulegen.
Zusammenzustellen.
Genau, und welche Weine es dazu gibt. Und da hat sie sich ein paar Gedanken gemacht. Und deswegen haben wir den Florian Koch mit eingeladen. Hallo Florian.
Ho, ho, ho. Hi.
Genau, Florian ist Leiter des Ressorts Aus- und Weiterbildung, also im Grunde für unsere ganzen Seminare zuständig und war in einem früheren Leben Sommelier. Und aus dem Grund ist er heute mit dabei, weil er sich sehr gut mit dem Thema Speisen und welche Weine dazu passen, auskennt. Florian, sag doch mal kurz, welche Stationen du in deiner Karriere hinter dich gebracht hast, bevor du zum Deutschen Weininstitut gekommen bist.
Also ich habe eine ganz klassische Gastronomie-Karriere gemacht. Das heißt, ich habe meine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht. Das hieß damals halt noch Kochen, Servieren und Betten machen. Also so ein bisschen Charakterschulung.
Da freut sich bestimmt deine Frau heute noch drüber, dass du Betten machen kannst.
Ja, absolut. Und bügeln auch. Also das sind Dinge, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ich habe das in einem sehr weinaffinen 5-Sterne-Hotel im Sauerland, im Hotel Daimann gemacht, meine Ausbildung. Und bin dadurch eine Betriebsbesichtigung an der Nahe so ein bisschen auf das Thema Wein gekommen, habe dann natürlich beim DWI meinen anerkannten Berater für deutschen Wein gemacht und als ich mich da in die Thematik verliebt habe, war für mich dann klar, okay, das muss jetzt in die Richtung Sommelerie gehen. War ich erst im 3-Sterne-Bereich unterwegs, im Restaurant Vendôme bei Joachim Wissler. Das war dann die zweite Ausbildung, aber da konnte man einige ganz fantastische Weine probieren und danach habe ich dann für Nelson Müller, kennt der ein oder andere ja vielleicht noch aus dem ZDF, das Sternerestaurant Schote die Restaurantleitung übernommen, da die Sommellerie gemacht. Das war dann das prägendste in meiner freien Weingestaltung. Und danach bin ich, als ich Kinder gekriegt habe, aus der Gastronomie dann ausgetreten, weil das Zeitmanagement da deutlich einfacher wird. Und bin noch ein bisschen im klassischen Gastro-Außendienst gewesen, habe mehrere Weinveranstaltungen gemacht und bin dann in den Raritätenbereich eingestiegen. Da habe dann natürlich meine Liebe zu deutschem Wein auch nochmal deutlich vertiefen können. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt beim Deutschen Weininstitut habe ich natürlich nochmal ganz andere Stellschrauben, um die frohe Botschaft des deutschen Weins an die Leute zu bringen.
Genau, und das ist der Grund, warum der Florian heute mit dabei ist. Ich meine, aufmerksame Zuhörer kennen ihn natürlich. Er hat ja schon die ein oder andere Episode unseres Podcasts mitgestaltet. Und Lena, das ist der Grund, warum der Florian heute da ist und deine Fragen beantworten kann. Welche Weine zu welchen Gerichten? Willst du mal anfangen, auf welche Probleme ihr gestoßen seid?
Genau, ich habe tatsächlich nicht nur die Gerichte mitgebracht, die wir eventuell beim DWI zur Weihnachtsfeier essen, weil das immer noch ein bisschen geheim bleibt für meine Kollegen hier.
Das ist
Aber ich denke, wir besprechen ja mal so ein paar Klassiker auf jeden Fall. Also, ich habe mir so drei Kategorien überlegt. Einmal gibt es ja die Käsefans, einmal die Fleischfresser und dann die ganz edlen, feinen Fischgerichte. Raclette oder Fondue, Florian? Kommt es da auf die Käse an oder geht es da eher um die Beilagen, wenn ich versuche, einen Wein dazu zu kombinieren? Auf was achte ich?
Also wenn ich Käse schmelze, dann habe ich natürlich generell erstmal ein extrem intensives Aroma. Ne? Also was ich habe, ist halt viel Fett, ich habe viel Salzigkeit. Je nach Käsevariante habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Säure drin und dann brauche ich natürlich irgendetwas, was dem Ganzen auch überhaupt erstmal standhalten kann. Das heißt, als erstes muss ich so ein bisschen gucken, was ist mein Grundgerüst. Ne? Also was für ein Wein kann überhaupt Präsenz zeigen? Und hier wäre ich jetzt dann einfach bei einem Wein, der so ein bisschen konzentrierter ist, ein bisschen aromatischer auch durchaus sein kann. Ne? Man kann
Ganz
die
kurz, gibt es immer noch diese Faustregel, viel Fett, viel Alkohol? Also wenn ich viel Fett im Essen habe, dass ich dann viel Alkohol im Wein brauche?
Genau. Also der Klassiker ist natürlich, dass man dann sagt, oh, versuch hier am besten über Alkohol zu kommen, damit du dich da irgendwie durchsetzen kannst. Das ist so ein bisschen, es ist Geschmackssache. Also die meisten Weinbegleitungen sind letzten Endes immer individuell auch auf den Geschmack abzustimmen. Aber wichtig ist halt, du brauchst irgendein Einstieg, mit dem dein Wein halt auch dagegen ankommen kann. Das kann natürlich Alkohol sein. Was ich aber persönlich schöner finde, ist, wenn du das ein bisschen über Säure, über Frische machst oder wenn du einen etwas konzentrierteren Wein hast, der dann gerne auch mal so ein bisschen mit Fassaromen oder so etwas spielt, ne? Also generell kann es durchaus mal ein bisschen expressiver sein, aber wir können hier auch mit Rebsorten arbeiten, die zum Beispiel ein bisschen mehr Aroma mitbringen. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan bei Käse zu dicht aromatischen Rebsorten wie Gewürztraminer. Einfach,
Aha.
weil ich dann in der Nase so ein bisschen die Spannungskurve schon mal habe. Und wenn ich dann dieses vollmundige, fettige, salzige dann noch dazu bekomme, dann ist es eigentlich ein ganz cooler Übergang. Einfach von diesem expressiven, fruchtigen auf dieses salzige, auf dieses cremige. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
Ganz kurz, wenn du jetzt hast du zum Beispiel auch das Wort fruchtig genannt, damit meinst du aber dennoch einen trockenen Wein, ne? Das ist ja oft auch ein bisschen missverständlich.
Ja, also
Genau.
generell bin ich ein Freund auch, dass man mit ein bisschen Zucker arbeitet, wenn man bei Käse unterwegs ist. Also für mich kann gerne aber auch so ein bisschen ins Halbtrockene, vielleicht sogar ins Liebliche das Ganze gehen. Aber prinzipiell hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du einen Wein hast, der ein bisschen Oberarme mitbringt, der sich halt durchsetzen kann, dann kannst du hier konsequent trocken bleiben. Also Gewürztraminer ist halt von der Nase halt immer sehr extravagant, ne? Da ist halt viel los, da ist Litschi, da ist Ananas, da ist Nektarine, roter Apfel und sowas, da tut sich einfach schon was in der Nase und dieses Fruchtige, ob das dann am Gaumen irgendwie in Süße übergeht oder ob das dann da konsequent trocken bleibt, das ist dann letzten Endes die Frage.
Wenn ich jetzt sage, okay, trockener Gewürztraminer hört sich schon mal gut an, aber dann gibt es ja die Leute, die sagen, boah, ist mir zu überladen mit diesen ganzen Aromen. Ich finde, bei Gewürztraminer gibt es manchmal so ein bisschen das Stichwort Douglas des Weins. Du kommst rein und es ist halt, boah, krass viel los und du kannst gar nicht dich mal orientieren. Also die Leute, die jetzt keine Lust auf Gewürztraminer trocken haben, was wäre da eine andere Rebsorte, die du zum Käse stellen würdest?
Also wenn jemand das eher etwas verhaltener in der Nase macht, dann bin ich natürlich eher bei den Burgunder Rebsorten. Also dann würde ich jetzt Richtung Chardonnay mich orientieren oder vielleicht Weißburgunder, eher die beiden, weil die so ein bisschen mehr Säure mitbringen. Grauburgunder kann man natürlich auch machen, aber Grauburgunder, finde ich, wird schnell ein bisschen breit, einfach wenn man den mit Käse kombiniert. Ne? Also wenn ich viel Fett im Gericht habe, dann möchte ich gerne immer ein bisschen was Knackiges noch mit dazu haben. Deswegen wäre ich Richtung Chardonnay und Weißburgunder unterwegs.
Und was wir jetzt schon fast übersprungen, ja, wir haben es direkt übersprungen, die Einstiegsfrage, die ich mir notiert hatte, ist das immer noch so, dass man zum Käse Rotwein trinkt, aber du hast bis jetzt nur Weißweinsorten vorgeschlagen. Ich kann deine Antwort erahnen. Also das ist auf gar keinen Fall so, dass es unbedingt ein Rotwein sein muss, beziehungsweise dass vielleicht Weißweine sogar besser passen.
Natürlich ein cooles Marketingbild, ne? So dieser Klassiker Rotwein und Käse, und das haben wir ja alle irgendwo schon mal gelesen und gelernt und so. Man kann das machen. Es gibt bestimmte Käsesorten, wenn man jetzt im Hartkäsenbereich unterwegs ist oder sowas, da kann man gut auch gerne mal einen Rotwein dazu nehmen. Generell ist es so, je mehr ich meinen Käse reife, desto mehr Umami bekomme ich halt auch da rein, und Umami betont halt vor allem die Tannine. Und wenn man das mag, dann ist das eine coole Ergänzung. Aber ich persönlich mag so ein bisschen mehr, wenn das harmonischer ist, weil ich finde, das halt so eine kräftige Tanninstruktur dann auch mal schnell irgendwie von dem Käsegeschmack ein bisschen ablenkt. Deswegen
Das heißt,
bin
ein
ich
Wein,
eher
der
bei
ohnehin
Chardonnays.
schon viel Tannine, Gerbstoffe hat, der schmeckt dann noch.
Der schmeckt dann noch mal tanniniger und gerbstoffiger.
Gut, das muss man mögen,
Stichwort Umami leitet uns direkt rüber zu den Fleischgerichten. Wir haben die klassische Weihnachtsgans mit Rotkraut und Kartoffelklößen, Bratensoße, en masse am besten.
jetzt aber Rotwein, oder?
Es ist alles völlige Geschmackssache. Ne? Also ich finde, es ist immer bei Weinempfehlungen gibt es natürlich einmal immer so die Textbuchantwort und es gibt halt den individuellen Geschmack. Ne? Also damit muss man auch immer spielen. Der Lieblingswein ist nie die falsche Wahl. Ne? Also es ist so eine Hürde, die wir generell mal in der Weinbranche ein bisschen abbauen müssen, weil Leute inzwischen irgendwie schon Angst haben und sagen, oh, ich kenne mich ja nicht mit Wein aus, mein Lieblingswein würde ich jetzt nicht dazu trinken. Doch, könnt ihr immer machen. Letzten Endes geht es darum, dass ihr ein schönes Erlebnis habt mit dem Wein. Und bei Gans ist es so, dass ich persönlich jetzt einfach gerne dann auch mal zum Rotwein greife, einfach weil ich jetzt hier meistens auch mit Röstaromen arbeite und hier dann sehr schön mit einem Fasseinsatz auch ein bisschen was machen kann. Und hier bin ich dann natürlich klassisch im Bereich vom Spätburgunder unterwegs, ne? Allerdings jetzt nicht so im hohen Alkoholbereich, weil ich finde, das wird dann schnell zu überladen. Also ich finde, das, was hier im Vordergrund steht, ist dann natürlich das Weihnachtsessen und dann soll der Wein eher so ein bisschen das Ganze unterstreichen, so ein bisschen smooth drumherum spielen, sage ich mal. Und dann wäre ich so im mittleren Alkoholbereich, also 12,5, maximal 13 Volumenprozent, Spätburgunder, Holzfasseinsatz. Was nicht zu brachial über das Tannin funktioniert, sondern was eher so ein bisschen Wärme, ein bisschen Würze auch mitbringt, aber trotzdem halt noch eine gewisse Frische auf den Tisch bringt. Ne? Weil wir haben natürlich in der Gans ordentlich Fett und da bin ich dann wieder in der frische Fraktion.
Und bei der Gans, da kommt es ja nicht auf die Beilagen an, da ist die Gans der ausschlaggebende Faktor bei der
Du kannst
Weihnachtswahl.
natürlich dann gucken, je nachdem, mit welchen Gewürzen du zum Beispiel deinen Rotkohl gespickt hast. Ne? Also ich bin ein Nelkenfan und so. Kannst du da dann natürlich noch ein bisschen mehr mit Herkunft spielen oder mit verschiedenen Fassausbaudauern. Das sind dann kleine Nuancen, die dir da noch ein bisschen was mit an die Hand geben, worauf du dich noch mit einlassen kannst. Aber ich würde mich generell immer entweder auf die Hauptkomponente oder aber auf die Soße konzentrieren. Weil die
Ja.
Soße ist dann so ein bisschen das verbindende Glied und im Idealfall hat man natürlich in seiner Soße auch schon ein bisschen Spätburgunder drin.
Ist das zum Beispiel auch ein Punkt? Sollte das derselbe Wein sein, der am Ende am Tisch auch dazu getrunken wird?
Es sollte zumindest eine ähnliche Struktur mitbringen. Also das Coole, also das Wein macht dann Spaß, wenn du verstehst, warum er zum Essen funktioniert. Und wenn ich jetzt vorher sage, ich habe einen Spätburgunder in der Soße und dann rieche ich in das Glas rein und ich erkenne dieselben Noten, die ich sozusagen in dieser Soße vom Teller auch irgendwie aufnehme, im Glas wieder, dann habe ich natürlich, ah ja, klar, natürlich, das passt ja ganz hervorragend zusammen. Ich finde das ja total wieder. Das heißt, wenn schon ähnlich fruchtbetont, also wenn du einen fruchtbetonten Spätburgunder zum Beispiel für die Soße nimmst, dann solltest du auch eher einen fruchtbetonten Spätburgunder sozusagen ins Glas packen.
Und an der
Okay.
Stelle nochmal der kleine Werbeblock. Hört es euch an. Im November hatten wir das Thema Kochen mit Wein.
Ich habe hier bei mir noch das berühmte Fleischfondue.
Also Fleischfondue ist natürlich dann der Solo-Darsteller, sage ich mal. Ne? Und hier würde ich zum Beispiel dann auch eher ein bisschen verhaltener werden. Also ich würde jetzt hier nicht irgendwie mit einem expressiven Rotwein, also wäre jetzt hier Richtung Limburger Cabernet Sauvignon oder sowas, das kann man machen, wenn man auf sowas steht. Weil ich habe natürlich extrem viel Fett. Das heißt, das Tannin hat auf jeden Fall was zu tun und auch der Alkohol hat dann so ein bisschen Druck, ne? Den wir dann mit dem Fett ein bisschen Paroli bieten können. Aber ich persönlich finde, wenn man jetzt ein schönes Fondue hat und man hat drei, vier verschiedene Sorten Fleisch, dann möchte man ja auch den Unterschied davon noch irgendwie wahrnehmen. Deswegen bin ich hier eher bei etwas dezenteren, leichteren Rotweinen. Ne? Das kann dann gerne irgendwie in die Richtung Portugieser gehen. Kann auch zum Beispiel mit Merlot kann man hier ganz hervorragend arbeiten. Oder auch junge Frühburgunder zum Beispiel, ne? Die so ein bisschen Frucht durchaus auch noch mitbringen, aber die jetzt nicht so die aromenintensivsten Rotweine sozusagen sind.
Vielen Dank schon mal. Ich habe noch ein Fleischgericht. Das wäre der klassische Sauerbraten. Das ist
Also,
Pferdefleisch, ne? Sauerbraten ist
ja,
das.
rheinischer Sauerbraten ist klassisch mit
Echte?
Pferdefleisch.
Genau, rheinische Sauerbraten mit Pferdefleisch.
Nein,
Das ist
also
ja.
generell beim Sauerbraten ist es ja so, dadurch, dass ich viel Säure und viel Mürbe habe, bin ich hier dafür, dass der Wein ein bisschen mehr Frucht mitbringt. Ne? Also generell haben wir halt schon dieses Mürbe-Trockene am Gaumen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit vielen Gerbstoffen arbeite, dann habe ich noch mehr Auszehrendes sozusagen am Gaumen. Das heißt, hier würde ich tatsächlich bei Rotwein dann sogar in irgendetwas mit ein bisschen Restsüße reingehen. Das kann dann zum Beispiel im Dornfelder Bereich sein oder einem jungen, fruchtbetonten Lemberger kann man hier auch ganz hervorragend arbeiten, wenn er nicht dann zu tanninbetont sozusagen
Und
ausgebaut.
Weißwein an der Stelle?
Weißwein generell, klar, also hier ist zum Beispiel Grauburgunder eine tolle, tolle Rebsorte. Gerne auch dann ein bisschen konzentrierter, ein bisschen expressiver im Grauburgunder, also jetzt nicht duftig in der Nase, aber zum Beispiel mit Holzeinsatz kann man hier ganz hervorragend dann das Ganze unterstreichen.
Okay, ich habe mir schon fleißig Notizen gemacht, auch für meine private Situation. Weihnachten.
Was gibt's bei euch, Lena? Weißt du schon?
Ja, das wahrscheinlich läuft es, da ich ja ein Kleinkind zu Hause habe, eher auf was ganz Spartanisches hinaus. Kartoffelsalat und Würstchen.
Genau, das ist wahrscheinlich das, was am häufigsten, das hört man doch immer wieder, am häufigsten genannt wird, was es an Heiligabend zu essen gibt. Kartoffelsalat
Ja.
mit Würstchen, aber was trinken die Leute dazu?
Also Kartoffelsalat und Würstchen ist natürlich der rustikale Klassiker, sage ich mal. Und
Das
ich finde,
natürlich.
da muss man versuchen, diese Energy dann auch ein bisschen aufzugreifen. Ne? Also ich finde, wenn man so ein in Anführungszeichen simples Gericht hat, dann kann man auch einen unkomplizierten Wein dazu reichen. Ne? Also da bin ich beim klassischen Trollinger shoppen. Ne? Also das muss dann auch nicht unbedingt aus dem Weinglas kommen. Das muss dann, Hauptsache, das schmeckt und macht Spaß dazu. Aber hier kann man auch Easy Drinking Grauburgunder zum Beispiel ganz hervorragend in Anschluss bringen. Riesling sowieso. Ne? Also alles, was hier so ein bisschen einfach Dry-Frucht, ohne dass man viel drüber nachdenken muss, mitbringt, weil da geht es dann mehr um Weihnachtszeit, Geselligkeit und man sitzt zusammen,
Ja.
man hat Kartoffelsalat und Rösschen auf dem Tisch. Ja.
So die klassischen Brot- und Butterweine, oder? So nenne ich die
Genau.
eigentlich immer. Macht es
Genau.
dann jetzt einen großen Unterschied? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ob ich jetzt den Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Eiern, das ist ja irgendwie bei uns zu Hause das Thema, oder eben den, welcher ist das, der württembergische?
Essigöl oder was? Oder?
Mhm. Mit Brühe und Schinkenwürfel?
Also generell sage ich mal, dass es bei einem Kartoffelsalat jetzt nicht groß auf die Sensorik im Matching ankommt. Also hier geht es um einen Wein, der einfach Spaß macht dazu. Ne? Also da würde ich mir keinen zu großen Kopf machen. Ist natürlich cool. Ich meine, wenn man eh einen guten Weinkeller hat, dann kann man auch mal zum Kartoffelsalat irgendwie die gereiften Weine rausholen oder sowas. Es tut ja keinem weh, aber ich glaube, um die Energy zu matchen, kann man hier ohne Sorgen und Vorbehalte einfach in die Grauburgunder Kiste fallen.
Ja, sehr schön. Andreas, was ist bei euch eigentlich zu Weihnachten?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht. In diesem Jahr hat mein Sohn erstmals angekündigt, er wolle kochen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also er ist 14. Kochen geht er meistens hin, das Aufräumen später nicht so. Ich habe noch mal eine Frage, den Bogen zu den Käse. Wir hatten ja auch Raclette angesprochen und man hört ja immer wieder Gutedel, Chasselas zum Raclette. Das ist ja doch eher, je nachdem wie er ausgebaut ist, auch kein besonders expressiver Vertreter. Und alkoholreich sind die eigentlich auch nicht, wenn ich das richtig überblicke. Liegt es vielleicht eher daran, dass das eine Rebsorte ist, die in der Gegend, wo man viel Raclette isst, heimisch ist? Oder was würdest du zum Raclette, zum klassischen Raclette für den Käse?
Also wir sind natürlich bei
Für
Gutedel im
Wein?
Markgräflerland unten in Baden, also quasi auch schon an der Schweizer Grenze. Und da ist natürlich der Schassler und der ist bei uns der Gutedel sozusagen die Naturrebsorte, sage ich mal. Ich finde, man kann immer mit der regionalen kulinarischen Tradition auch argumentieren, ne? Also normalerweise ist das ja so, wenn ich eine Rebsorte irgendwo über mehrere Jahrhunderte schon kultiviere, dann passt sich das Essen dementsprechend auch dazu an. Generell Gutedel würde ich dann hier jetzt sagen, ist eine Rebsorte, die ist relativ verhalten. Den würde ich dann ein bisschen länger auf der Hefe liegen lassen, dass der ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr Grip kriegt, damit er gegen den Käse jetzt nicht untergeht. Und man kann tatsächlich mit Gutedel ganz hervorragend dann zum Beispiel auch mal ins Holz gehen. Dann bekommt man Weine, die sich nicht in den Vordergrund drängen, aber ganz hervorragend sozusagen als Unterlage dann für das Käsefondue und den Raclette-Bereich fungieren.
Ich habe hier noch die Kategorie Fisch auf meinem Zettel stehen. Einmal Karpfen in Blau. Ich
Ja.
glaube, Beilagen sind ja auch klassische Salzkartoffeln, Petersilienkartoffeln, sowas.
Ja, machst du auf jeden Fall nichts verkehrt mit, sag ich mal. Ne? Ja. Also blau kochen, ne, wenn du Essig halt drin hast, dann hast du natürlich immer schon ein bisschen Säureaktivität und es gibt immer dann die Angst, oh, wenn ich jetzt nochmal Säure auch in meinen Wein packe, dann nimmt das ja schnell überhand. Aber das ist sensorisch tatsächlich gar nicht so. Unsere Zunge
Ah, okay.
hat natürlich Slots, sage ich jetzt mal, für Säure. Also wir nehmen überall auf der Zunge Säure wahr, aber ne, die sind irgendwann halt belegt. Das heißt, wenn diese Säure von dem Wein jetzt nicht mehr so aggressiv aufgenommen wird, sondern dann eher die anderen Aromen, nämlich die Fruchtaromen, dann ist das eine ganz schöne Kombination. Das heißt also bei Forelle, nee, Karpfen hast du jetzt gesagt, ne?
Karpfen im Blau war
Mach
das.
mich ein bisschen erdiger. Würde ich auf jeden Fall mit spritzigeren Rebsorten arbeiten. Bei Karpfen zum Beispiel würde ich jetzt eher in Richtung Elbling tatsächlich gehen, also jetzt nicht so expressiv von der Frucht. Das würde ich dann eher für zum Beispiel Lachs oder so etwas in Anschlag nehmen, dass man hier einfach so ein bisschen, ich sag mal, dieses böse Wort Mineralität, ne? Dass man das so ein bisschen unterstreichen kann. Ne? Weil wir haben mit Fisch natürlich immer was Jodiges, wenn wir da schon ein bisschen Säure drin haben, dann können wir das einfach nochmal schön rauskitzeln, wenn wir jetzt hier mit einem knackigen, aber eher verhaltenen Wein zum Beispiel dran gehen.
Dem gegenüber geräucherte Forelle.
Smokiness, ja. Also bei Räucherfisch ist es, finde ich, nochmal ein bisschen was anderes, weil da halt in der Nase auch nochmal ein bisschen mehr passiert. Das heißt, hier kann ich auch durchaus mal mit einer Rebsorte arbeiten, die so ein bisschen mehr Aroma mitbringt. Also hier bin ich zum Beispiel ganz klassisch natürlich beim Riesling, aber man kann natürlich hier auch gerne mal so ein Sauvignon Blanc irgendwie auf den Tisch packen, vielleicht sogar einen, der mal ein bisschen mit Holz gearbeitet hat. Gibt es ja auch mal schöne Vertreter hier in Deutschland. Ansonsten aber auch, ich bin ein riesen Scheurebe-Fan und Scheurebe ist für mich dann da so die Rebsorte, die da das meiste einfach rausholt.
Boah, ich krieg richtig Hunger, wenn wir jetzt so sprechen
Ich
die ganze
wollte
Zeit.
es gerade sagen, wir zeichnen am 4. Dezember auf, es ist 11:35 Uhr und ich habe jetzt Hunger.
Auf alles, einmal alles bitte,
Genau,
was wir
jetzt.
besprochen haben.
Ja, direkt mit den Kartoffelsalat anfangen und mit dem Karpfen aufhören.
So, wir wollen aber natürlich auch zeitgemäß bleiben. Das heißt, wir schließen die vegane Küche nicht aus. Es gibt bestimmt auch einige, die sich mittlerweile auf vegetarisch bzw. vegan eingestellt haben. Ich habe da jetzt einfach mal rausgesucht den Maronen-Nussbraten mit Steinpilzsoße.
Ja, also ich finde es generell immer spannend, weil man in der veganen Küche natürlich dann viel mehr zum Beispiel über die Soßen halt nochmal in den Vordergrund gehen muss. Ich habe halt nicht den einen Hauptdarsteller, beziehungsweise dieser eine Hauptdarsteller ist nicht so universell greifbar, ne?
Ja.
Weil anders als ein Stück Fleisch, was halt nach diesem Stück Fleisch schmeckt, je nachdem, habe ich jetzt hier natürlich etwas, was designt wird, mehr oder weniger. Das heißt, hier ist es ein bisschen eine individuelle Entscheidung, deswegen würde ich mich jetzt hier auf die Soße fokussieren. Wenn ich jetzt hier natürlich mit Steinpilz arbeite, dann gehe ich mal davon aus, dass sie ein bisschen geschmort worden sind. Ne? Dementsprechend habe ich so eine leichte karamellisierte Schmorsüße. Das heißt, hier kann man auch gerne so ein bisschen mit Restsüße arbeiten oder halt auch mit Holzfasseinsatz. Ich wäre eher im Weißweinbereich, weil die vegane Küche in den meisten Fällen eben auf Dinge etwas weniger fettig zusammengestellt ist, einfach weil wir auf Dinge wie Butter und Sahne natürlich verzichten. Dementsprechend würde ich jetzt nicht zu brachial irgendwie mit Tanninstruktur oder mit viel Alkohol dran gehen, sondern eher was Leichteres, bisschen Eleganteres machen, was gerne auch mal ein bisschen Frische mitbringt. Als bei Steinpilzen wäre ich dann jetzt im Silvaner-Bereich unterwegs. Silvaner ist hier eine Rebsorte, die vor allem, wenn sie so ein bisschen konzentrierter, ein bisschen reduzierter auch ist, hier einfach eine schöne Begleitung einfach mitbringt, weil sie die nicht so laut ist, dass sie die Steinpilze überlagert. Und vom Aroma auch dieses vegetabil-würzige, gerade wenn man so einen gereiften Silvaner hat, der so ein bisschen schon diese Safrannoten rauskitzelt. Das ist eine geile Ergänzung einfach zu diesen karamellisiert süßlichen Pilzschmorgerichten.
Ich
Ist
habe noch einen
natürlich auch.
kleinen Bonus, den ich erfragen wollte. Seid ihr bereit?
Ja.
Hau raus.
Stichwort Schokoladen-Nikoläuse oder Schokoladen-Weihnachtsmänner können wir ja auch sagen. Der
Okay.
klassischste überall ist ja.
Muss man nicht gendern, oder? Nein.
Nee, weil die haben ja Bärte.
Ach so. Ja.
Das sind ja schon Cis-Männer. Also.
Ja.
Der Vollmilch-Schokoladen-Weihnachtsmann. Wenn ich zu dem Weihnachtsmann aus Schokolade einen Wein trinken möchte, was schlägst du vor, Florian?
Natürlich der Klassiker, ja. Also der Schoko Nikolaus, da brauche ich natürlich was, was mich in diese weihnachtliche Stimmung auch versetzt. Und ganz dreist, und wahrscheinlich werden viele Sommeliers jetzt sagen, was, wie kannst du nur, würde ich sagen, nimm Glühwein. Also wenn du jetzt hier einen guten, gemachten, vielleicht sogar rebsortenreinen Winzerglühwein hast, ja, der schön ein bisschen mit Nelken, mit Sternanis, mit Zimt, ein bisschen Orangenschalen gespickt worden ist.
Der auch schon gezuckert ist.
Muss nicht unbedingt. Also ich finde, wenn du den mit Gewürzen aufkochst und wenn du generell einen guten Wein da reingepackt hast, dann bekommst du durch das Erwärmen sowieso ein ganz anderes Süßempfinden. Das
Okay.
Geile daran ist aber, dadurch, dass du ein warmes Getränk hast, wenn du die Schokolade am Mund hast und dann ein warmes Getränk dazu, aha, was passiert? Die Schokolade schmilzt. Und dieser Effekt sorgt dann natürlich dafür, dass sich die Aromen dann nochmal ganz hervorragend zusammentun. Und das ist einfach eine Ergänzung, die viel, viel Spaß macht, wo man nicht so viel drüber nachdenken muss, weil man einfach diesen unmittelbaren texturellen Geschmacksexplosionseffekt direkt am Gaumen hat.
Man könnte das
Das
Ganze auf die
stimmt.
Spitze treiben, indem man dem Nikolaus den Kopf entfernt und den Glühwein aus dem Nikolaus. Nein, lassen wir das.
Lüft. Er
Muss
muss
man
aber
relativ
schnell
schnell
trinken, sonst
trinken, damit
zerläuft
er nicht
das Glas.
schmilzt. Das ist sehr, ich habe nicht zu Ende gedacht. Also,
Okay.
das war jetzt relativ viel Input. Ich würde sagen, wir gehen das nochmal schnell durch, oder?
Ja, finde ich auch. Und zwar machen wir das so: Ich nenne einmal das Gericht und Florian, du musst dich jetzt quasi einmal festlegen. Ich weiß, es gibt ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, aber in dem Fall geht es darum, dass du einmal die einzelne Weinempfehlung dazu aussprichst. Okay, seid ihr soweit? Wir haben gesagt, wir starten mit Käse, Raclette, Fondue.
Also mein persönlichen Favorite oder was?
Ja,
Yes. Ja.
genau.
Okay. Gewürztraminer trocken.
Okay. Gänsebraten.
Spätburgunder Holzfass geprägt.
Fleischfondue.
Spätburgunder Frucht betont.
Sauerbraten.
Portugieser.
Karpfen in Blau.
Weißburgunder spritzig.
Geräucherte Forelle.
Riesling, Spätlesetrocken.
Kartoffelsalat mit Würstchen.
Grauburgunder, easy drinking.
Okay, dann stellt sich im Prinzip die Frage nach dieser ganzen geilen Kombinatorik, die wir gerade ausgepackt haben. Suchen wir uns den Wein zum Weihnachtsgericht oder starten wir eigentlich mit dem Wein und suchen uns danach das Weihnachtsgericht dazu aus?
Es kommt natürlich darauf an, wie dein Weinkeller aufgebaut ist. Also wenn du da jetzt natürlich die Juwelflasche drin hast, auf die du dich eigentlich schon das ganze Jahr freust, endlich mal eine Gelegenheit zu haben, die aufzumachen, an dieser Stelle unbedingt auch der Aufruf, wenn ihr irgendwelche geilen Weine im Keller habt, trinkt sie bloß, bevor es zu spät ist. Also ein
Ja.
Riesenfan von gereiften Weinen, aber irgendwann ist leider auch da der Punkt erreicht. Also unbedingt Weine zu besonderen Gelegenheiten aufmachen. Aber dann solltest du natürlich auch gucken, dass du was dann passend dazu machst. Aber wenn du jetzt eh sozusagen den Wein zum Essen dann einkaufen gehst, dann ist das völlig in Ordnung und dann kannst du auch da gucken, dass du was Passendes noch nachkriegst.
Weihnachten hätten wir damit abgehakt. Vielen Dank für den
Aufgegessen?
Input. Aufgegessen, genau. Und was mit Silvester? Da ist ja der Sektkonsum immer relativ hoch. Gibt es da auch was zu essen, wo man Sekt dazu trinkt, oder?
Das ist bei uns zum Beispiel auch eine klassische Raclette-Situation, Silvester.
Ich glaube, vielleicht sogar fast noch mehr als an Weihnachten, oder?
Ja.
Ja, also wir sind tatsächlich auch Silvester-Raketter. Also ich meine, klar, Silvester, ne, wir in Deutschland sind ja die Sekt-Weltmeister tatsächlich. Also niemand trinkt so viel Schaumwein wie wir in Deutschland. Das ist für uns ja das klassisch zelebratorische Anstoßgetränk. Und da braucht man natürlich dann schon mal den vorgekühlten Sekt im Kühler. Ganz, ganz wichtig, aus der Magnumflasche schmeckt der tatsächlich noch mal ein bisschen besser.
Gönn dir.
Genau. Aber natürlich mit einer entsprechend hohen Gästeanzahl, weil alleine wäre das ein bisschen viel.
Wine in Moderation.
Generell sind Sekt und Wein auf jeden Fall Getränke, die zum Teilen gedacht sind. Also das muss man immer im Hinterkopf haben. Denn die leben ja auch von der Gesellschaft.
Eine Weihnachtsbotschaft zum Ende. Lieber Florian, vielen Dank für die Einblicke und die Tipps. Lena, vielen Dank für die Fragen.
Ja,
Und jetzt
danke.
sind wir alle gespannt, was es nächste Woche bei der Weihnachtsfeier zu essen gibt und vor allem zu trinken. Aber ich bin mir sicher, es wird was Gutes geben. Ja, euch allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann im kommenden Jahr wieder.
Frohes Fest.
Tschüss. Das heißt, wir gehen jetzt alle auf den Weihnachtsmarkt, oder?
Keiner den Joke Weihnachten gebracht?
Nee, den wollten wir, haben wir extra gesagt, den wollen wir nicht bringen und dann, ja.